the to the website. Ein Thema, wo vielleicht nicht allen gefällt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man über das spricht, weil wenn dieser Abend dazu dient, mehrere von hier, die hier sitzen, zu verhindern, dass sie ein Gott behüte Darmkrebs bekommen, dann hat sich alles gelohnt. Und das ist eigentlich der einzige Zweck dieses Abends. Und zunächst, bevor ich anfange, wie sieht der, wo ist das Organ, um das es hier geht? Also Sie sehen, hier ist der Magen, da ist der Zwölffinger lang, dann kommt der ganze Dünndarm. Es gibt Krebse im Dünndarm, aber die sind selten. Und es geht vor allen Dingen um das hier. Das ist der Dickdarm. Hier ist der Darmausgang. Und hier wird der Stuhl eingedickt und weiter transportiert. Und das ist das Organ, wo Krebs entsteht. Und um das geht es. Und das ist eine Krebsart, die man vermeiden kann. Das ist die Statistik in der Schweiz. Und Sie sehen, da sind Männer, hier sind Frauen. Seit 1970 bis 2015 nimmt Krebs eigentlich ab. Das ist Good News. Das ist die gute Nachricht. Krebs nimmt ab, wird weniger. Aber Sie sehen, dass der Darmkrebs immer noch, das sind im Jahr 2015, sind immer noch 10 auf 100.000 männliche Einwohner betroffen. Ungefähr 7 auf 100.000 Frauen. Und er ist an dritter Stelle, ist die dritthäufigste Krebsart bei Menschen. Also eine ganz, ganz häufige Krebsart. Jetzt, die große Frage, betrifft es uns auch, mehr oder weniger, oder gar nicht, schön wäre es, es betrifft uns auch. Es ist so, es gibt eine interessante Statistik vom Statistik von Henry Lynch, das ist so eine der, das ist der bekannteste, eine der bekanntesten amerikanischen Onkologen. Die haben untersucht, ob Krebs bei gewissen Krebsarten bei Juden häufiger oder seltener sind. Das ist ganz spannend. Allgemein ist Krebs bei Aschkenasi-Juden in den USA nicht häufiger als die gesamte Bevölkerung. Nicht häufiger. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt Krebsarten, die sind viel häufiger und dazu gehört eindeutig der Darmkrebs, ganz klar. Wir haben, viele von uns haben eine Mutation, die sogenannte APC-Mutation, die den Krebs anfälliger macht. Also der Krebs ist häufiger, macht den Krebs viel, der Darmkrebs ist häufiger wegen dieser Mutation wahrscheinlich. Und dann Krebs von den Ovarien, von Eierstöcken, von Bauchspeicheldrüse, Magen und das sogenannte Non-Hodgkin-Lymphom, also Lymphknotenkrebs, ist auch häufiger bei den Juden. Aber am meisten betrifft der Darmkrebs. Interessanterweise, Brustkrebs der Frau ist nicht häufiger bei den Juden zum Säugen, das ist gleich. Seltener ist der Lungenkrebs, das ist interessant. Warum? Weil Juden rauchen weniger als der Rest der Bevölkerung, auch gut. Und ganz eindeutig, selten oder sehr selten ist das Penis-Karzinom, das Uterus-Cervix-Karzinom. Sie wissen warum. Die Brust schützt eindeutig vor beiden Krebsarten. Das ist erwiesen, das ist ganz klar. Jetzt, und der Herr Lynch hat dann gesagt, Aschkenazi-Jews may have one of the highest lifetime tolerated cancer risks of any ethnic group in the world. Also es ist ein wichtiges Problem. Gar keine Frage. Jetzt, das ist eine Krebsart, wie alle Krebsarten, fast alle nehmen mit dem Alter zu. Sie werden häufiger beim älteren Menschen und beim Darmkrebs ist das ganz besonders der Fall. Der Darmkrebs zeigt eine besondere Altersabhängigkeit. Sie sehen, es gibt Krebse bei 20- bis 40-Jährigen, das gibt es leider. sehen wir immer wieder, aber es ist selten, Gott sei Dank. Und Sie sehen, ab 40 nimmt es zu und massiv zu, dass es hier so, diese Balken, diese roten Balken, sind die Häufigkeit und das ist die Sterblichkeit. Und Sie sehen, dass etwa 50%, die an Krebs dann erkranken, vor allen Dingen sind es dann meistens fortgeschrittene Stadien, diese Patienten leider überleben nur 50%, nur die Hälfte. Vielleicht sind es etwas mehr nach neueren Statistiken, aber es ist immer noch zu wenig. Das ist ein Bild von einer Fakultätsversammlung, von der medizinischen Fakultät. Und wenn man das so anzeichnet, der Zufall, das sind 5% von diesen Leuten werden einmal Darmkrebs entwickeln. Das ist also ziemlich viel. Ich fand das ziemlich erschreckend, wenn man das so darstellt. Also 5% ist erheblich. Und bei uns Juden, vor allem Aschkenasi-Juden, ist noch mehr. Jetzt die Frage ist, kann man sich schützen vor Darmkrebs? Gibt es Beschwerden, die anzeigen, ob ein Darmkrebs entsteht? Kann man auf sich selber hören, auf seinen Bauch, auf seine, ich weiß auch nicht was, kann man das früh erkennen oder nicht? Und es gibt leider da gar nicht viele Möglichkeiten, weil Sie sehen, kann man es ein bisschen dunkler machen? Sie sehen hier, das sind verschiedene Vorstufen von Darmkrebs, das ist schon ein Krebs. Ich zeige Ihnen das nachher nochmal, das sind sogenannte Polypen. Die machen keine Beschwerden, die machen überhaupt keine Beschwerden. Denn die Polypen haben im Darm, das haben viele Menschen, das spüren sie nicht, es gibt überhaupt keine Beschwerden. Und wenn es so weit ist, das ist ein ausgewachsener Krebs, Sie sehen hier der Darm, und das da ist ein ausgewachsener Darmkrebs. Und der ist so groß, dass er den Darm einengt. Und dann treten Beschwerden auf. Das Problem ist nur, wenn dann Beschwerden auftreten, ist es schon zu spät. Man kann dann vielleicht noch operieren und Chemotherapie machen, aber es ist eigentlich zu spät. Die Überlebensrate ist dann nur noch höchstens in dem Stadium noch vielleicht 50%, wenn es gut geht. Jetzt die Frage ist, was kann man tun im Lebensstil, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt und so weiter, um Darmkrebs zu verhüten? Und es gibt ganz viele Statistiken. Die eine ist, ein gesunder Lebensstil, sogenannter gesunder Lebensstil, das ist leichter gesagt als getan. Also zum Beispiel Bewegung, mehr Bewegung, wir schauen, dass man nicht übergewichtig ist, ist ganz, ganz wichtig. Alkohol ist nicht gut, übrigens Rauchen wahrscheinlich auch nicht. Dann natürlich viel Fleisch, rotes Fleisch, faserarme Kost, alles was nicht gut ist. Und natürlich gibt es dann noch Spezialmittel, sogenannte Ernährungsumstellungen, die man durch Vitamine, Zusatz, gewisse Statine, also Mittel zum Blutfette senken, dann Aspirin hat vielleicht einen guten Effekt. Knoblauch, aber ich glaube, da müssen Sie tonnenweise Knoblauch essen, damit das irgendetwas bringt. Aber einer der wichtigsten Faktoren, die wir sehr schwer beeinflussen können, ist das hier: Übergewicht und Bewegung. Und auch wenn Sie den besten gesunden Lebensstil pflegen, schlank sind, jeden Tag Fitness machen, kein fettes Fleisch essen, kein Alkohol und so weiter, Ihr Risiko ist geringer, aber nicht gering genug. Das ist zu wenig. Und Sie wissen, 1990, da waren die Bildschirme dick und die Menschen schlank und heute. Und leider haben diese Menschen dann auch eher Bauchkrebs. Das ist einfach ein Problem unserer Zivilisation. Oder? Ja, und was kann man noch tun? Man kann schauen, ob man, ganz wichtig ist, dass man hört, was in der Familie los ist. Gibt es Familienangehörige, die schon Darmkrebs hatten oder Polypen? Vor allen Dingen Personen in der Familie, nahe Verwandte unter 40, aber auch andere Krebsarten, zum Beispiel wenn ein naher Verwandter ein Gebärmutterkrebs hatte so etwas, dann erhöht das auch das Risiko für einen Darmkrebs. Also es ist wichtig zu wissen, was ist in der Familie los. Jetzt, wie entsteht Darmkrebs? Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Darmkrebs entsteht aus Polypen. Was ist das? Polypen sind Gewächse im Darm, die entstehen, ohne dass man es merkt. Man kann auch nichts tun, dass sie kommen. Und das ist die normale flache Schleimhaut, quergeschnitten. Und dann entsteht so ein kleiner Huppel und dann wird das immer größer. Ich zeige Ihnen noch Fotos. Das ist wie so ein Pilz, herauswächst aus dem Darm. Und das geht über Jahre bis Jahrzehnte. Das ist ein ganz langer, langsamer Vorgang. Für Jahrzehnte dauert das, bis diese Polypen da entstehen. Und am Schluss entsteht, und das ist eben der entscheidende Schritt, Sie sehen hier solche kleinen Polypen, da ist er größer, da ist er noch größer, das ist ganz ein großes Ding, und das ist ein Krebs. Und der entscheidende Schritt ist natürlich da, wenn aus den gutartigen Polypen, das geht etwa 10 Jahre, aus den gutartigen Polypen ein Darmkrebs wird. Und wir müssen den Patienten untersuchen und behandeln, bevor das passiert. Unbedingt bevor das passiert. Weil hier, das haben bis zu der Hälfte der Bevölkerung, wenn man älter wird, harmlos. Aber in dem Moment, wo das ein Krebs ist, ist die Sterblichkeit 50%. Und das muss man verhindern. Das ist ganz wichtig. Und das ist eigentlich mein Hauptthema. Vorsorge, man nennt das, oder Screening. Das sind Untersuchungen bei gesunden Leuten, die keine Beschwerden haben, auch nicht unbedingt eine Familiengeschichte mit Darmkrebs haben und die auch nicht unbedingt Risikofaktoren haben, also völlig normal gesund sind, wie hoffentlich Sie und ich. Und es gibt eigentlich zwei Methoden, die etabliert sind. Es gibt noch viel mehr Methoden, es gibt ganz viele Methoden, die sind entwickelt worden. Ist ja ein wichtiges Gebiet, aber diese zwei Methoden sind in der Schweiz anerkannt und auch international. Die älteste ist diese da, das ist der Stuhltest, da appliziert man Stuhlproben auf so ein Briefchen, das enthält einen Farbstoff, damit kann man Blut, verstecktes Blut nachweisen und diese Tumoren bluten ja, die geben ganz kleine Mengen von Blut ab in den Darminhalt. Und das sehen Sie nicht, aber mit diesem Brief kann man das erfassen. Das ist der sogenannte Hämokult-Test. Das ist uralt. Und dann wurde seit 10 Jahren ungefähr, wurde die Koloskopie zugelassen. Und zwar als Vorsorgeuntersuchung alle 10 Jahre. Darmspiegel. Das wird von den Kassen bezahlt. Und das ist eine anerkannte Vorsorgeuntersuchung. Was ist eine Darmspiegelung? Darmspiegelung wird gemacht mit einem sogenannten Endoskop. Dieses Endoskop besteht aus diesem Teil, das ist Hightech, das ist wirklich Hightech. Hat hier eine Kamera, einen elektronischen Chip, hier eine Beleuchtung, hier einen Scheibenwischer, um das sauber halten und hier einen Kanal, um Instrumente einzuführen, zum Beispiel Proben entnehmen oder ein Polyp herausnehmen und so weiter. Und hier ist ein Kanal, wo man kann das Instrument einführen und mit diesem Kopf kann man das Instrument in alle Richtungen drehen. So ein Ding kostet etwa 50.000 Franken, so ein Apparat. Das Unispital hat, glaube ich, 40 Stück, Trivias 25 Stück. Können Sie nur Koloskope, können Sie hochrechnen, was das kostet. Die heben ungefähr 5 Jahre und dann muss man sie erneuern. Und dann, Sie sehen hier durch den Arbeitskanal, kann man so eine Schlinge herausfahren. Und diese Schlinge erlaubt Strom auf diesen Polypen zu setzen und diesen Polypen zu entfernen. Das ist schmerzlos. Das tut überhaupt nicht weh, merkt man nicht. Sie sehen, das sind solche Polypen. Was wir wollen, wenn wir den Patienten untersuchen, wir wollen diese Polypen entdecken und sie entfernen. Weil wenn wir das ist die Vorstufe vom Krebs, wenn wir den Polypen entfernen, dann entsteht an der Stelle kein Krebs. Und Der Darmkrebs kann sich gar nicht mehr entwickeln. Und Sie sehen, sein Polyp kann ganz verschieden aussehen. Das kann sowieso so eine Schlange aussehen. Hier sieht man ihn fast nicht. Das ist ein Polyp, ganz flach. Oder hier hat er so einen Stiel. Und das ist der Polyp. Also ganz verschieden können diese Polypen aussehen. Und das ist ein Krebs. Das ist ein klassischer Darmkrebs. Natürlich kann das nur der Pathologe sagen, ist es ein Krebs oder nicht. Aber wenn man das sieht, dann weiß man, das ist ein Krebs. Das ist keine Frage. Wir brauchen keinen Pathologen mehr. Sie sehen hier einen großen Tumor. Der hat fast den gesamten Darminhalt ausgefüllt. Er blutet leicht. Wenn man da kommt und der zerfällt in der Mitte und der hat bereits metastasiert, dieser Tumor. Da kommt wahrscheinlich, kann man in dem Stadium nicht mehr viel machen für den Patienten. Sie sehen so eine Polypenentfernung in einer Zeichnung. Also das ist dieser Polyp, der hat hier so einen Stiel, da wird diese Schlinge herausgefahren und dann wird hier ein Strom appliziert und der Polyp wird herausgeschnitten und dann greift man den Polyp mit so einer speziellen Zange und zieht ihn heraus und untersucht ihn. Das ist natürlich ganz wichtig, dass der Pathologe diesen Polyp anschauen kann. Und das ist eine völlig schmerzlose Angelegenheit. Es tut nicht weh, der Patient steht ohnehin, erhält durch eine Sedation, wacht dann nach der Untersuchung sofort wieder auf. Und heute früher hat man nur kleine Polypen entfernen können. Das hatte seine Grenzen. Als ich angefangen habe mit Gastroenterologie, ich darf gar nicht mehr sagen, wann das war, also eine Weile her, da galt die Regel bis zu 2,5 cm und das ist alles, das ist längst vorbei. Wir entfernen heute eigentlich Polypen aller Größen, wenn sie nicht bösartig sind. Wenn sie bösartig sind, dann ist das nicht möglich. Und Sie sehen hier ein Polyp, den habe ich vor einigen Monaten entfernt, der ist etwa 10 cm groß, das ist so ein Ding. Und was man da macht, ist, Sie sehen hier, es ist so weiß, der Polyp wird abgehoben, das wird unterspritzt, der wird von der Oberfläche abgehoben, da wird er mit speziellen Instrumenten, das sind noch spezielle Schlingen, wird er ganz sauber abgeklagt. Da blutet fast gar nichts. Man sieht hier die Muskulatur. Und dann wird diese Wunde, das ist eine relativ große Wunde, wird dann verschlossen mit so Metallklammern. Und nach 3 Monaten sieht das dann so aus. Das ist völlig verheilt. Und der Polyp ist weg. Und das war ein Polyp, der am Übergang war, bösartig zu werden. Die großen Polypen sind viel gefährlicher, die sind viel häufiger am Übergang zum Krebs. Das ist eine Größenabhängigkeit. Kleine Polypen sind meistens guter. Und jetzt die Frage, was bringt das? Also wenn man diese Polypen alle entfernt, wird dann wirklich die Häufigkeit von Darmkrebs verringert oder nicht? Und es gibt inzwischen ganz, ganz, ganz viele Untersuchungen, die Sie damit nicht langweilen, aber ein paar zeige ich Ihnen doch. Das ist eine ganz berühmte Studie, die sogenannte Nurse Study, Nurse Professional Study. Immerhin 90.000 Krankenschwestern in den USA wurden untersucht, eine wahnsinnige Zahl. Und die Hälfte von denen hat man Screening gemacht, also mit einer Darmspiegelung, mit einer Koloskopie und hat die Polypen entfernt. Und bei der anderen Hälfte hat man einfach überwacht, wenn sie Beschwerden hatten, hat man sie dann untersucht. Und man hat hier eine Methode verwendet, die heißt Sigmoidoskopie. Das machen wir nicht, das ist nur der linke Teil vom Darm. Wir machen das in der Schweiz eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Wir machen nur die Koloskopie. Und mit der Koloskopie hat man das Risiko um 56% reduziert und die Sterberate, das ist hier verrutscht, die Sterberate um fast 70%. Also fast 70% weniger Darmkrebs ist in dieser Studie aufgetreten. Inzwischen gibt es neuere Studien. Eine ganz interessante aus der Schweiz, aus dem Kanton Glarus. Dort gibt es, das haben wir auch lernen müssen, 38.000 Einwohner. Und dann haben sie gemerkt, das ist ein bisschen wenig für so eine Studie. Dann haben sie noch einen Kanton Uri dazugenommen. War nicht so viel mehr. Also immerhin haben nochmal 36.000. Und dann haben die allen, der ganzen Bevölkerung vom Kanton angeboten, eine Darmkrebsvorsorge mit Koloskopie, ein ganzes Programm. Und das lief über 10 Jahre inzwischen. Das ist der Urs Marwet. Übrigens war das mein früherer Oberarzt. Und die haben gefunden, dass die Darmkrebsrate um 85% sinkt. Das ist sensationell. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Also bei 85% der Patienten, die sich untersuchen ließen, trat kein Darmkrebs auf. Ist leider nicht 100%. Wir können auch uns unterhalten, warum es nicht 100% ist. 100% wäre noch besser, aber 85% weniger Krebs ist auch nicht schlecht. Das ist ein gutes Ergebnis. Dann gibt es noch einen Faktor, den habe ich vorhin erwähnt, am Anfang erwähnt, die Familie. Familie ist sowieso wichtig, die Sprache ist aber auch wichtig für Auftreten von allen möglichen Erkrankungen und Krebs besonders auch. Und wenn man weiß, dass der Vater oder der Bruder, also Angehörige ersten Grades, an einem Krebs erkrankt sind, vor allen Dingen an Darmkrebs oder Polypen, dann sollte man aufpassen, vor allen Dingen, wenn es jung passiert ist. Und das ist eine Untersuchung, die wurde schon vor 20 Jahren publiziert, da wusste man das schon. Sie sehen, das ist blau, ist eine Kurve von Patienten ohne eine familiäre Belastung. Und rot sind das die mit familiärer Belastung. Und Sie sehen bei den, wenn man die Blauen anschaut, mit 45 Jahren haben ganz wenige Patienten einen Darmkrebs und das steigt dann an, das habe ich ja schon mal gezeigt, mit dem Alter. Und bei denen mit einer familiären Belastung ist die Kurve nach links verschoben. Das heißt, beim gleichen Alter, nehmen wir mal 50 Jahre, sind das fast dreimal so viele, die Darmkrebs entwickeln. Also die Familiengeschichte ist ganz wichtig und man weiß, dass wenn ein erstgradig Verwandter, also ein Vater oder eine Mutter oder ein Bruder oder eine Schwester, Darmkrebs hatten, dann steigt das Risiko an, dann entwickeln nicht mehr 5%, sondern 8% oder 12% ein Darmkrebs. Das ist also deutlich mehr. Und das ist eine Verdopplung vom Risiko. Und wenn wenn noch mehr Familienangehörige betroffen sind, also zum Beispiel zwei erstgradig Verwandte, Bruder und eine Schwester oder beide Eltern oder vor 50 Jahren oder ein Kind mit Darmkrebs, das gibt es leider auch, dann ist das Risiko in der Familie viel, viel, viel höher. Und das ist dann entwickeln sich zu 20% der Männer Darmkrebs. Das heißt, man muss unbedingt die Familienmitglieder untersuchen lassen. Das ist dann besonders wichtig und auch in jüngerem Alter untersuchen lassen, also schon vor 50 Jahren. Jetzt, was ist die Alternative? Die Alternative zur Darmspiegelung, zur Koloskopie, ist dieser Test mit dem versteckten Blut. Und das ist ein uralter Test, den gibt es schon seit 40 Jahren. Da muss man zwei Stuhlproben darauf applizieren. Und wenn man das 15 Jahre lang macht, dann senkt man die Darmkrebsrate um 20%. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und wahrscheinlich, also es ist so genauso gut, als ob Sie eine Münze hochwerfen und immer wenn Kopf kommt, dann lassen Sie sich untersuchen und wenn nicht Kopf kommt, halt nicht. Es ist nicht viel besser. Also ich halte von dieser Methode, die gibt es bei uns noch, ist besser wie nichts. Die ist deshalb besser wie nichts, weil sie fast per Zufall viele Patienten dazu bringt, sich untersuchen zu lassen mit einer Darmspiegelung. Und dann gibt es natürlich die Darmspiegelung und die senkt den Darmkrebs um ungefähr 80%. Also die ist wesentlich effizienter. Jetzt, was auch interessant ist, was hat dieses Screening gebracht über die Darmkrebshäufigkeit in der Weltbevölkerung? Und das ist jetzt haben wir erst seit kurzem Zahlen dazu. Die wurden erst vor 4 Jahren von Herrn Siegel publiziert. Ein Kollege, den ich sehr gut kenne, der eigentlich alle wichtigen Studien in den letzten Jahren gemacht hat. Und die haben Folgendes gezeigt. Die haben gezeigt, Im Jahre 80 wurde Screening eingeführt. So, vor allem mit dem verschleckten Blut im Stuhl, mit diesen Gästegesteinen, Hämophol. Und Sie sehen, das sind Männer mit Darmkrebs, das sind Frauen mit Darmkrebs und das ist die Sterblichkeit. Und Sie sehen, in dem Moment, wo man das gestartet hat, ist es dramatisch runtergegangen. Das hat also enormen Effekt gehabt. Das hat die Darmkrebshäufigkeit von etwa hier 80 auf 100.000 im Maximum auf fast die Hälfte gesenkt. Also das hat einen enormen Effekt. Man muss wissen, es hätte noch einen größeren Effekt gehabt, wenn sich alle untersuchen lassen würden, was natürlich nicht der Fall ist, das ist klar. Aber was interessant ist, ist, wenn man diese Zahlen anschaut, entsprechend verschiedenem Alter. Und Sie sehen hier, das sind die 50- bis 64-Jährigen, das sind die 65-Jährigen oder älter. Und da gehen die Zahlen Krebshäufigkeit bei Männern und bei Frauen deutlich runter. Das ist 2002 bis heute. Sinkt immer weiter. Aber was interessant ist, ist das hier. Schauen Sie die Zahlen an bei den 0 bis 49-Jährigen. Da geht es rauf. Der Darmkrebs nimmt bei den jungen Patienten leider zu. Es gibt verschiedene Gründe, wird viel diskutiert. Der eine einfache Grund ist, dass da keine Darmkrebsvorsorge gemacht wird. Das beginnt erst mit 45, 50. Also bei dieser Bevölkerungsgruppe nimmt Darmkrebs leider zu. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich die Qualität der Darmspiegelung. Also es muss schon jemand machen, der es gut macht. Es gibt Zentren, man hat in den USA verschiedene Zentren untersucht und verschiedene Untersucher und die Ausbeute ist ganz, ganz verschieden. Es hängt davon ab, wie gut der Darm sauber ist. Das ist klar, wenn der Darm nicht sauber ist, sieht der Untersucher nichts. Also eine gute Reinigung des Darms, das ist der unangenehmste Teil, ist eigentlich die Darmreinigung zugegeben. Aber so schlimm ist es auch nicht, aber das ist der unangenehmere Teil. Man muss also ein Liter am Nachmittag trinken, ein Liter am Morgen. Ab nächstes Jahr gibt es eine neue Vorbereitung mit der Hälfte. Also es schmeckt gut. Ja, ab Januar ist es erhältlich. Aber es schmeckt immer noch nicht gut. Da kann man nichts machen. Aber das ist sicher. Dann natürlich die Qualität der Spiegelung, die Ausbildung. Wir haben im Unispital alle unsere Assistenten überwacht. Wie viel entdecken die Darmvorstufen, Polypen? Wenn einer zu tief war, dann hat er nicht gut gearbeitet. Man weiß genau, wie viel jeder Untersucher entdecken muss, dass er gut ist. Und ganz wichtig ist natürlich Instrumente, moderne Instrumente und Sorgfalt. Sorgfalt ist ein interessanter Punkt. Wir sind ja heute in einem schnell, es ist alles schnell und es muss schnell gehen und schnelllebig und so weiter. Hier ist Langsamkeit Pump. Wer langsamer arbeitet, ist besser. Und es gibt Statistiken, die zeigen, wenn ein Untersucher weniger braucht als 7 Minuten beim Rückzug, das ist die Zeit, ein Darmspiegelung geht ja so. Zuerst geht der Untersucher bis zum Ende vom Darm, bis zum Dünndarm, und dann zieht er das Instrument langsam zurück. Das ist der Moment, wo er beim Rückzug schaut, wo die Polypen sind. Und dann entfernt er die Polypen auch. Wenn er das zu schnell macht, weil die Praxis zu voll ist, dann übersieht er Polypen automatisch. Drum haben wir eine Grenze eingeführt, unter 7 Minuten ist zu schnell, ist verboten. Und wir haben sogar Alarmsysteme eingeführt im Klinik und im Unispital. Das wird gemessen von den Schwestern, aufgezeichnet. Wenn einer unter 7 Minuten ist, egal ob es der Chef ist oder der jüngste Assistent, dann kriegt er ein Problem. Vor allem, wenn es häufiger vorkommt. Also langsam ist ganz wichtig. Und natürlich wichtig, dass man dann auch Kontrollen nachplant, wenn man Polypen gefunden hat. Weil die können wiederkommen, also man darf nicht einmal entfernen und dann war es das. Das ist ganz schlecht. Und Sie sehen hier zum Beispiel so ein Beispiel von einem Polypen, der übersehen wurde bei einem Gastroenterologen. Und eigentlich, wenn man so schaut, also dann könnte man diesen übersehen. Es ist ein Polyp hinter einer Falte, das ist ein Darmpolyp. Manchmal kann man die kaum erkennen, es braucht also sehr viel Übung. kleine Polypen, Hinterfalten, ganz flache Polypen können übersehen werden. Und da braucht es, da gibt es auch Techniken, wie man das verbessern kann. Aber vor allen Dingen braucht es Zeit und Sorgfalt. Das ist eigentlich klar in der Medizin, aber nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, und damit bin ich schon am Schluss. Darmkrebs ist häufig. Darmkrebs ist, entsteht aus langsam wachsenden Polypen, die keine Beschwerden machen und kann verhindert werden, weniger durch Nahrung. Also gesundes Leben ist trotzdem wichtig, keine Frage. Aber Sie sollten, alle sollten sich untersuchen lassen, mindestens alle 10 Jahre. Und das war's schon. Ich stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Es nutzte den Entfernung von dem Polypo, wie denn zugemacht werden muss mit dem Blut.
Ja. Ja, die Frage ist, was macht man beim Blutverdünner? Also, wenn wir, klar, kommt auf den Blutverdünner an, das ist kleine Polypen bei gewissen Blutverdünnern können entfernt werden. Große Polypen machen wir nicht, weil das zu gefährlich ist. Dann blutet das, kann das sehr schnell nachbluten. Also Blutverdünner stoppen wir, wie zum Beispiel Marfumar oder diese neuen Blutverdünner, die werden gestoppt.